Die Haftarah dieser Woche ist eine spezielle Haftarah. Welche Haftarah haben wir diese Woche? Wer verratet mir, aus welchem Buch wir diese Woche Haftarah lesen? Welche Haftarah haben wir diese Woche? Allgemeines Schweigen. Wir haben den berühmten Schabbat Hagadol. Und der Schabbat Hagadol hat eine eigene Haftarah. Das muss nicht immer so gewesen sein. Also wir kennen schon, dass bei Haftarot, es gibt die Haftarot, die sind deshalb Haftarah geworden, weil das irgendwie zur Parascha dazu gehört. Und es gibt jene Haftarot, die sind deshalb Haftarah geworden, weil es zu irgendeinem Datum passt. Wir haben das ganz prominent im Sommer mit den drei, mit den Haftarot des Tadels und den sieben Haftarot des Trostes nach Tisha B'Av. Und wir hatten jetzt gerade in den letzten Wochen diese vier besonderen Paschiot mit deren eigenen Haftarot. Und jetzt kann man sagen, aha, bei Shabbat Hagadol ist das auch so. Da gibt es eine eigene Haftarah für den Shabbat vor Pesach. Ich habe gelernt in einem Schiur, den es gibt von Rav Moshe Lichtenstein, dass es in diesem Fall nicht unbedingt so sein muss, sondern dass der Text, den wir uns anschauen werden, eine Haftarah ist, die möglicherweise eine Zeit lang auch im Umlauf war als mögliche Haftarah für Parashat Tzav. Und irgendwann hat sich das dann so entwickelt, weil das halt sehr oft vor Pesach fällt, dass man gefunden hat, das passt auf den Shabbat Hagadol. Und wir nehmen deshalb diese Stelle. Jetzt von welchem Buch spreche ich, für die, die einen Tanach bei sich haben? Wir sind im Buch Malachi, beziehungsweise die, die ein Chumash bei sich haben, suchen die Haftarah für Shabbat Hagadol. Die, die einen ganzen Tanach haben, suchen Malachi. Wir sind jetzt nicht das erste Mal im Propheten Malachi, allerdings sind wir vielleicht nicht dieselben Teilnehmenden wie bei dem Schiur, wo wir schon einmal in Malachi waren. Darum frage ich jetzt nochmal in die Runde, wer war denn der Prophet Malachi? Insbesondere, wann hat der ungefähr gewirkt? Wie kann ich den zeitlich einordnen innerhalb der Propheten? Wer verratet mir etwas über den Malachi? Der Prophet Malachi ist chronologisch ziemlich sicher der letzte der Propheten. Es ist so, dass das Buch Malachi hat keine Datumsangabe. Wir kennen solche Prophetenbücher, das haben wir schon kennengelernt, wo der Prophet irgendwann ein Kapitel eröffnet mit im Jahr so und so des Königs so und so und wir wissen ganz genau, wann das handelt. Das ist bei Malachi nicht der Fall, aber man ist sich in der Überlieferung ziemlich einig, dass Malachi in der Zeit gemeinsam mit Haggai und Zecharia den Abschluss der Prophetenbücher überhaupt bildet. Und er ist also nicht nur der, der zufällig als letzter in den Tre'asa, in den sogenannten 12 kleinen Propheten steht, er ist auch wirklich chronologisch der Schluss der überwiegenden Ansicht nach. Ich habe einmal einen Kommentar gesehen, es könnte bei Ibn Ezra gewesen sein, der sich wandte gegen Meinungen, die es anders sahen. Also daraus geht indirekt hervor, dass irgendwann irgendwo mal wer gewesen sein muss, der es anders behauptet hat, weil sonst hätte der Kommentator nicht notwendig gehabt, zu verteidigen. Aber ich kenne keine Quelle, die sagt, Malachi wäre ein anderes Datum, sondern er ist der Abschluss der Prophetenbücher. Und das ist jetzt für uns auch von Interesse, weil den Text, den wir haben, ist der Schluss des Buches Malachi und das heißt, wir sind ja auch am Schluss der Prophetenbücher an sich. Und das wollen wir ein bisschen im Kopf behalten. Wir sind im dritten Kapitel von Malachi. Das Buch Malachi ist nicht lang. Es war der Anfang von Malachi, war Haftarah bei Parashat Toldot. Und dann gibt es einen relativ kurzen Abschnitt des Buches Malachi, der nicht Haftarah wurde. Und jetzt sind wir schon wieder bei dem Teil, der schon Haftarah wurde, weil das ganze Buch nicht lang ist. Die Haftarah beginnt im dritten Kapitel mit Pasuk 4. Be'arvah Hashem Minchat Yehuda Yerushalayim. Und es wird lieblich und angenehm sein für Hashem, das Mincha-Opfer von Yehuda und Jerusalem. Jetzt haben wir schon eine Idee, wie das zu Parashat Tzav passen könnte, wenn ich gesagt habe, das war vielleicht ursprünglich eher eine Haftara zur Parashat. Es geht darum, dass die Opfer, die die Menschen bringen, sollen irgendwie wieder angenehm werden. Und die Haftara geht bis zum Schluss des Buches und enthält dann ganz am Schluss diesen ganz berühmten Satz, dass Gott schicken wird den Eliyahu Hanavi. Das ist dann die Stelle, die jeder kennt. Wenn wir jetzt sagen, aha, drum ist das Haftara für Pesach, dann wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil man könnte beim Schluss den Eindruck haben, ah ja, da wird der Prophet Eliyahu angesprochen. Und wir haben beim Seder einen Minhag, ein Glas des Propheten Eliyahu aufzustellen, was immer das genau ist. Aber Achtung, Achtung, der Minhag, das Glas des Eliyahu aufzustellen, ist relativ jung. Und muss, es ist gut möglich, dass die Haftara schon vorher, ziemlich sicher, war die Haftara schon vorher Haftara für Pesach. Und es ist so, dass man schon seit einigen Jahrhunderten, aber nicht ewig, kennt man in einzelnen Regionen in Aschkenas einen Minhag, der volkstümlich ursprünglich entstanden ist, für den es keine Quellen wirklich gab in der Literatur, ein Glas des Eliyahu aufzustellen. Die älteste Nennung davon ist die, dass ein sephardischer Rabbiner beobachtet hat, dass Aschkenasim so einen Brauch haben. Man kennt es dann etwas ausführlicher schon im 18. Jahrhundert schon in chassidischen Kreisen und dass die ganze Welt beim Pesach Seder Kos Eliyahu aufstellt, entwickelt sich eigentlich erst im 20. Jahrhundert. Alles so in der Zeit nach der Shoah in etwa. Wenn man noch Haggadot anschaut, die 1900 bisschen was gedruckt worden sind, da ist kein Glas des Eliyahu drinnen. Also das geht sich nicht aus, dass wegen der Nennung des Eliyahu die Haftara für Pesach ist. Wenn wir sagen, Shabbat Haggadol, naja, das hat auch erst den Namen bekommen, aufgrund dieser Haftara. Aber wir finden vielleicht doch etwas, wo wir dann denken, irgendwie sollte das jetzt auch zum Pesach oder zu Yetziat Mitzrayim passen. Schauen wir mal, worum es geht. Die Haftara hat die Eigenschaft, dass sie mitten in einem Kapitel beginnt. Das ist, kommt manchmal vor, wir hatten sowas schon. Hier ist eine interessante Stelle insofern, als die Kapiteleinteilung, die Absatzeinteilung, nicht die Kapitel, die Absatzeinteilung, die wir im Tanach haben, ist ja eine Sache, das kennen wir, und die Kapitelnummerierung ist eine viel jüngere Sache, die auch nicht jüdisch ursprünglich erfunden wurde, ist eine andere Sache, und die ist ja nicht ident. Das Lustige ist, dass die Haftara hier weder an der einen noch an der anderen Stelle beginnt, sondern nach beiden Varianten mitten in einem Perek. Also die, die einen Tanach vor sich haben, ich versuche das mal in die Kamera zu halten, falls ihr gerade mich im Bild habt, gelingt das, die, die den Tanach vor sich haben, sehen, dass es gibt bei 2,17 gibt es so eine kleine Parashas Duma, ein offenes Kapitel, wo ein neuer Text beginnt, wo ein neuer Abschnitt beginnt. Und die Zählung in Kapitelnummern, die ja nicht jüdischen Ursprungs ist, hat ein Kapitel 3,1, wo wir mitten im Absatz sind. Und die Haftara beginnt aber bei 3,4. Jetzt ist es doch ganz gut, bei einer Haftara auch ein bisschen den Kontext zu haben, was da vorher war, wo das Kapitel angefangen hat. Und angefangen hat dieser Abschnitt eigentlich bei 2,17. Da heißt es, Hugatem Hashem bidivrechem, ve'amartem bameh huganu. Ihr habt Gott müde gemacht, das ist natürlich sehr metaphorisch, weil Gott kann nicht müde werden. Ihr habt Gott müde gemacht mit euren Worten und dann habt ihr gesagt, aber geh, wieso? Womit haben wir ihn denn müde gemacht? Und der Tadel, der dann kommt, das ist noch nicht in unserer Haftara, ich setze das ein bisschen später ein. Der Tadel, der dann kommt, ist, dass die Menschen gesagt haben, naja, Leute, die Schlechtes tun, die sind irgendwie in den Augen Gottes anscheinend ganz gut. Wo ist denn die Gerechtigkeit? Also dieses berühmte, immer wiederkehrende Problem, dass wir sehen, es schaut manchmal in der Welt so aus, als wäre nicht alles fair. Und Menschen haben aber den Fehler gemacht, das auf Gott zu schieben und sagen, der ist nicht gerecht, anstatt vielleicht zu verstehen, dass die eigentliche Belohnung und Bestrafung von Menschen, die falsche Dinge machen in der Welt, ja nicht in dieser Welt stattfinden muss. Also das ist der Anfang dieses Abschnittes. Und dann kommt eine Ankündigung, die an den Schluss erinnert, den wir dann haben werden. Nämlich Gott sagt, ich werde schicken, das ist dann schon im Kapitel 3, ich werde schicken einen Boten, einen Malachabrit, einen Boten des Bundes. Da klingelt es ein bisschen schon nach Eliyahu, hier steht nicht Eliyahu, aber das klingelt schon sehr nach Eliyahu. Und dass dieser Bote wird, bringen eine Zeit, wo wie einer, der wäscht oder etwas im Feuer schmilzt und Silber reinmacht. Also dieses Bild ist hier, wenn man Silber, ich weiß jetzt gar nicht, wie das technische Wort dafür ist, man sagt, glaube ich, nicht raffiniert, aber wenn man Silber gewinnt, dann wird das durch Feuer reingemacht. Das ist hier dieses Bild, es wird irgendeine Art von Reinigungsprozess geben. Und dann ersetzt unser Haftarah ein mit dem Satz, den ich zitiert habe, und dann werden wieder lieblich sein, die Opfer, die Jehuda und Jerusalem bringen, Kime Olam Mochshanim Kadmonot, so wie in den früheren Tagen. Und Gott wird nahe kommen, Bekarafti Alechem Lamishpat, ich werde nahe kommen zu euch für das Gericht. Also einerseits ist es ein Nahekommen, aber das mit dem Gericht kann natürlich auch ein bisschen ungemütlich werden, weil die, die Fehler gemacht haben, werden jetzt gerichtet. Und so geht es auch weiter. Vehayiti et memaher bamachshefim umamanafim uvanishbaim lashaker uveoske skar sachir almana vayatom umateger velo yeruni amar Hashem Tzivot. Und Gott wird also alle diese richten, die er wird ein Zeuge auch gegen sie sein. Wir kennen das übrigens vom Machser von Rosh Hashanah. Das geht nur beim lieben Gott, dass er der Richter und der Zeuge in einem ist. Aber beim lieben Gott geht das. Also Gott wird ein Zeuge dafür sein, dass gegen die, die alle möglichen schlimmen Sachen gemacht haben, da finden wir auch falsche Schwüre, da finden wir den Lohn des Taglöhners vorenthalten, da finden wir die Waise und die Witwe, also die armen Menschen ausbeuten, da finden wir auch das Recht des Konvertiten zu biegen, also alles das, übrigens sehr ähnlich dem, was wir vorhin gesehen haben, hier ist auch wieder der Ger angesprochen, dessen Status man nicht hinbiegen soll. Und alles das wird Gott richten. Denn, so sagt er, Ani Hashem lo shaniti, ich habe mich nicht geändert, Vertem ne Yaakov lo chelitem, und ihr, Kinder Jakob, seid aber auch nicht verloren gegangen. Also mit all dem, was Am Israel auch falsch gemacht hat, sind wir immer noch da, weil der Bund immer noch aufrecht ist. Jetzt kommt ein Tadel. Seit den Tagen der Vorväter seid ihr abgewichen von meinen Gesetzen und habt nicht eingehalten. Und jetzt kommt ein Satz, ein halber Satz. Ich bin in Vers 7, Pasuk Zayin. Jetzt kommt ein halber Satz, der sehr berühmt ist. Shuvu elai wa ashuvu alechem, amar Hashem Tzevot. Das ist meistens der zweitberühmteste Satz, den man aus diesem Buch kennt. Kehrt um zu mir, ich werde zu euch umkehren, sagt Hashem Tzevot. Voilà, da geht's. Das ist ein sehr berühmtes Zitat, weil hier die Reihenfolge auffällt. Zuerst müssen wir selber umkehren und dann wird Hashem uns auch nahe kommen. Es ist das übrigens dieser Satz, dieses Shuvu Elai, kehrt ihr zurück zu mir, aber Ashuvu Alechem und dann werde ich zu euch zurückkehren, war auch ein ganz ein wichtiger Gedanke nicht spirituell,
Ja,
sondern sehr materiell verstanden für den frühen religiösen Zynismus. Also wenn ich denke an Schüler des Bauern von Wilna, die ihre Einwanderungsbewegung hatten, 1800 bissel was, oder sozialistische Schriften wie Yehuda Alkalai im 19. Jahrhundert, die haben immer mit diesem Satz gepredigt, erst muss Am Israel etwas tun, nach Eretz Israel zurückzukehren, dann kann sich erst die messianische Zeit entwickeln. Das ist genau der Satz. Aber selbstverständlich sind sich alle einig, dass dieser Satz jedenfalls spirituell auch, entweder auch oder nur, je nachdem, wer man fragt, zu verstehen ist. Wir müssen Tschuwa machen und dann wird Gott auch näher kommen. Und jetzt geht der Text aber weiter, noch im selben Satz, Ende des Satzes 7. Schuf. Und ihr sagt, na, wo sollen wir denn überhaupt umkehren? Wir sind doch eh brav. Ihr seht, hier wiederholt sich im Text dieses Motiv, darum habe ich das am Anfang gebracht. Es hat begonnen, der Absatz, noch bevor die Haftara einsetzt, mit ihr habt Gott müde gemacht und ihr sagt, wieso, was haben wir denn angestellt? Und jetzt kommt wieder so eine Stelle, dass man zur Tschuwa aufgefordert wird und wir sagen, mal wieso, was haben wir denn überhaupt angestellt, was war denn leicht? Und jetzt kommt der Vorwurf, die Menschen hätten gestohlen von Gott. Wir haben doch nicht gestohlen. Indem ihr zurückgehalten habt, Maaser und Truma. Das ist ein Stehlen von Gott. Und wir sollen gefälligst Tschuwa machen und all diese Maaser bringen in den Tempel und so weiter. Es geht hier bei Maaser natürlich um die Abgaben für den Tempel, womit wir wieder bei einem Thema sind, das zur Parascha passt. Maaser hatte aber auch immer auch die soziale Komponente. Es gab ja auch Maaseroni. Und auch die Abgaben für den Tempel waren ja doch auch Abgaben, wo es darum ging, für für die allgemeine Gesellschaft, für das Funktionieren des Tempels für alle zu sorgen. Also, ich glaube, es ist ja auch wieder ein bisschen angesprochen, was er ein paar Sätze vorher hatte, dass es auch um das soziale Gefüge, um das Mitmenschliche geht, um die Verantwortung für die Gemeinschaft, weil man Maaser ist wie eine Steuer, die man bezahlt hat. Und ausgerechnet das wird hier herausgegriffen. Und dann kommt also der Tadel, dass das alles nicht in Ordnung war und man von dem zurückkommen muss. Und dann kommt wieder ein neuer Absatz bei Vers 13, Yud Gimel. Hasku alai divrechem, amar Hashem, ve'amartem, ma nidbarnu alecha. Wieder diese gleiche rhetorische Wendung. Wir waren irgendwie stark gegen Gott, das könnte meinen, vielleicht frech, stark in Worten, scharf. Und wir sagen, aber geh wieso, was haben wir denn angestellt? Wir waren doch eh brav. Und was kommt jetzt als Tadel? Ihr habt gesagt, dass es nichts bringt, Hashem zu dienen. Was bringt denn das, wenn wir uns brav an alles halten? Es ist dann ohnehin so, dass irgendwie die schlechteren Menschen in der Welt die Oberhand haben. Also so ein Zweifel an der Sinnhaftigkeit. Wozu soll ich das machen? Habe ich was davon? Was bringt mir das, die Gebote zu halten? Anscheinend, so kurzfristig scheint es nicht allzu viel zu bringen. Das ist ein eigenes Thema, das in diesem Absatz kommt. Also wir hatten jetzt das Thema von, man hat gesagt, es gibt keine Gerechtigkeit. Wir hatten das Thema, die Menschen bringen nicht die Abgaben, die sie für das Gemeinwohl bringen sollen. Und wir hatten das Thema, die Leute haben einen Zweifel an der Sinnhaftigkeit, oder sind nicht ernst genug mit den religiösen Übungen. Was hier weniger dasteht, sind richtig konkrete, abgesehen von Truma und Maaser, konkrete Verfehlungen. Es geht hier ziemlich stark, glaube ich, um die Einstellung, die man hat. Und da sind wir bei dem, was wir im Shiur zur Parasha gehört haben. Das passt sehr gut zusammen, was wir hier haben. Nämlich, es geht darum, dass man ein bisschen ehrlicher sein sollte in dem, was man macht. Nicht einfach nur, die Opfer haben wir eh gebracht, wir haben eh alles gemacht und jetzt sagen wir, was ist los, sondern es geht um das, was dahinter steht, welche Einstellung man hat, dass man gefunden hat, das bringt es ja vielleicht gar nicht. Und dann mündet dieser Text in Hayomba, ein Tag wird kommen. Mir fällt das jetzt auf, weil wir das im vorigen Shiur gehört haben, dass die Frage ist, ob der Tag ein Tag ist, aber irgendeine Zeit wird kommen. Hayomba, der Tag wird kommen. Ich bin bei Vers 19, da fängt der neue Abschnitt an. Boer Katanur, Behayuchol, Sidim, Behol, Osirish, Akash. Das ist ein Bild, das man manchmal in den Propheten hat. Bei Ovadia ist das auch das starke Feuer und das ganz, ganz schwache Stroh. Also um ein extremes Verhältnis zu zeigen. Es wird ein Tag kommen, der ist brennend wie ein Ofen. Ein Tanur ist ein großer Ofen. Ein Tanur ist ein sehr ein großer Backofen, der sehr vieles konnte. Also das ist ein starker Ofen. Und die, die Übles tun, die sind so schwach wie Stroh. Also da ist das Kräfteverhältnis ziemlich eindeutig. Die werden jetzt keine Chance haben. Und da bleibt nichts, sondern es wird eine Gerechtigkeit entstehen und die Menschen werden Gott fürchten und die Schlechten werden untergehen. Und dann, okay, Punkt. Also das ist einmal ein Hinweis gewesen. Ihr braucht es nicht glauben, dass nur weil ihr die Gerechtigkeit nicht seht in der Welt, dass es sie nicht gibt. Der Tag wird kommen, wo sich alles klären wird. Und ihr braucht es nicht glauben, es zahlt sich nicht aus, Gottes Gebote zu halten. Der Tag wird kommen, wo das alles klar sein wird. Und jetzt kommt der eigentliche Schluss. Sichrutorat Moshe Avdi. Gedenket der Torah von Moshe, meines Dieners. Asher Choref al Kol Israel, Chukim u'Mishpatim, wie ich befohlen habe am Berg Choref, das ist Sinai, für ganz Israel, Chukim u'Mishpatim. Hier sind wir jetzt auf einmal fast bei einem Themenwechsel. Hier sollen wir etwas tun. Bis daher, wenn ich jetzt aufgehört hätte vor diesem letzten Abschnitt, dann hätten wir einen in sich schlüssigen Text, dass die Leute Zweifel haben, wo ist das Richtige und ihnen versichert wird, es wird ein Tag kommen in der messianischen Zeit, wo dann auch das Schlechte vergehen wird. Ihr braucht nicht davon verunsichert sein, dass ihr bis jetzt was Schlechtes in der Welt vorfindet. Aber jetzt hängt sich an, wir sollen gedenken der Tora von Moschee. Und ich würde sagen, hier zeigt sich auch, dass das das Schlusskapitel ist von allen Prophetenbüchern. Das ist nicht einfach nur der Schluss einer Haftara. Es ist auch nicht nur der Schluss eines einzelnen Buches. Es ist der Schluss aller Prophetenbücher. Und wenn Malachi eine Nevoah hatte, dann war in dieser Nevoah auch inkludiert, dass klar ist, dass jetzt nichts mehr nachkommt. Also, drum ist das der Abschluss von allen Prophetenbüchern. Und das hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Schluss von der Tora, wo Moschee auch den Leuten versucht nahezulegen, wo sie in ihren Einstellungen nicht Fehler machen sollen. Und hier wird ausdrücklich Torat Moschee angesprochen. Am Ende der Zeit der Propheten werden wir gemahnt, die Torah nicht zu verlassen. Genauso wie Moschee am Ende der Torah uns gemahnt hat, die Torah nicht zu verlassen. Weil jetzt hört diese Epoche der Propheten auf. Und das ist ein bisschen vergleichbar mit dem, dass das Volk mit dem Ableben von Moschee keinen Moschee mehr hatte. Zur Zeit, wo Moschee Rabbeinu gelebt hat, konnte man zu Moschee Rabbeinu hingehen und etwas fragen. Dann ist er nicht mehr da. Also hatte Moschee diese Sorge am Schluss in seinen Reden in Buch Dvarim, den Leuten etwas mitzugeben, dass sie bei der Tora bleiben. Mit all den Zweifeln, dass sie bei der Tora bleiben, weil er wird nicht mehr da sein. Und hier haben wir den Schluss der Prophetenbücher, wo der Prophet uns mitgibt, wenn jetzt keine Propheten mehr sind, die euch sagen, wie ihr richtig brav sein sollt, dann müsst ihr euch erinnern an die Tora von Moschee. Das ist das, was ihr habt. Also lassen wir es diesen Schluss, der ist ja bekannt auf der Zunge zergehen. Sichut Torat Moshe Avdi, Asher Ziviti Oto Bechorev Al Kol Yisrael Hokim U'Mishpatim. Und jetzt der vorletzte Satz wiederholt beim Lesen der Haftara, weil der vorletzte Satz einfach so schön ist, dass man ihn gerne als Schlusssatz nimmt. Hine Anochi Sholeach Lachem Et Eliyahu Anavi Lifni Boyom Hashem Hagadol VeHanora. Das ist die berühmte Quelle, dass Eliyahu Anavi kommen wird, bevor die messianische Zeit kommt. Bevor der Tag kommt, der Yom HaGadol VeHanora ist, so etwas wie ein Tag eines letzten Gerichts. Veheshiv, aber das ist tatsächlich nicht der Schluss des Buches, der letzte Satz ist eigentlich Veheshiv Lev Avot Al Banim, Velev Banim Al Avotam. Das ist auch sehr, sehr interessant, vielleicht in modernen Zeiten besonders. Es wird zurückkehren, das Herz der Väter zu den Kindern und das der Kinder zu den Vätern. Penavo Vehiketi et Haaretz Harem, damit nicht das Land geschlagen wird mit Zerstörung. Und der letzte Satz ist ja eigentlich nicht so nett, weil er redet zwar davon, dass von etwas, das nicht passieren wird, aber die Erwähnung, dass eine Zerstörung theoretisch auch möglich wäre, denkbar wäre, ist ja nicht schön. Und wir haben dieses Prinzip gelernt, dass Haftarot grundsätzlich nicht auf einer negativen Note enden. Keine Haftara endet auf einem schlechten Satz. Und daher, schon deshalb müssen wir es einfach lassen. Und ist es übrig geworden, den vorletzten Satz zu wiederholen mit Ich werde schicken, den Eliyahu Hanavi, der bevorkommt, der große und furchterregende Tag. Also das ist nicht nur eine Haftara, das ist auch der Schluss von den Prophetenbüchern überhaupt. Und ich denke, das ist vielleicht auch, wenn wir jetzt sagen, okay, das war vielleicht am Anfang eine Haftara zur Parasha, dann hat sich das aber entwickelt als Haftara für den Schabbat vor Pesach. Was hat es jetzt mit Pesach zu tun? Im engeren Sinn kommt hier nicht Pesach vor. Es kommt im engeren Sinn nicht Yetziat Mitzrayim vor. Aber mit diesem Schluss haben wir vielleicht einen Hinweis auf Moshe. Und Moshe ist natürlich der, der hinausgeführt hat aus Mitzrayim. Und beim Auszug aus Ägypten hat sich in der jüdischen Gesellschaft extrem viel verändert. Auf einmal war man ganz anderer und dann gab es die Tora. Also da geht eine Epoche in eine ganz neue Epoche über. Und hier ist man auch an einer Stelle, wo die Epoche der Propheten abgeschlossen ist und die Menschheit in eine neue Epoche überging. Nicht so spektakulär allerdings, das stimmt. Also es gibt ja verschiedene Ansichten, warum eigentlich Prophezeiung abgerissen ist. Und ein Gedanke in dem Zusammenhang ist, dass es einfach gewollt war von Gott, dass eine neue Periode eintritt, in der die Menschen die Prophetenworte nicht mehr bekommen als Anleitung, weil die menschliche Gesellschaft sich so weiterentwickeln soll, dass sie es ohne dem auch schafft. Wir wissen, wie gut oder schlecht sie schafft, aber das wäre die Aufgabe. Wir müssen in der Lage sein, ohne Propheten zurechtzukommen, so wie die Menschen seinerzeit in der Lage sein mussten, ohne einen Moshe Rabbeinu zurechtzukommen. Und man kann das dann auch ein bisschen mit Yetziat Mitzrayim vergleichen, dass die Menschen also als freie Menschen auf einmal in der Lage sein mussten, selber Verantwortung zu übernehmen. Und nicht einfach machen, was der Chef sagt, weil man keine Sklaven mehr ist. Also da könnte man vielleicht einen Bezug finden mit Yetziat Mitzrayim, ohne dass es explizit da ist. Weil wie gesagt, der Eliyahu, ja, wunderschön, aber der Brauch, ein Glas des Eliyahu aufzustellen, ist jünger als die Haftara. Also das ist der Teil, den ich nicht kaufen würde. Gut, das waren jetzt ein paar Anmerkungen zur Haftara. Wenn es Fragen gibt, bin ich noch da.
Danke.